Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.
Diese Woche mit diesen Themen.
Das Zugunglück in Baden-Württemberg.
Ein wegweisendes Gutachten fürs Klima.
Der Zolldeal zwischen EU und USA.
Und die deutsche Reaktion auf die Lage in Gaza.
In diesem Podcast informieren wir ordnen ein und wir sprechen auch über unsere persönliche Haltung. Juri!
Paula! Schön, wieder mit dir hier zu sein.
So schön, mit dir hier zu sein. Und natürlich auch super schön, dass ihr alle zuhört.
Ey, Paula, wie geht's? Was ging die letzte Woche so bei dir?
Diese Woche ist ein Rennen gestartet, das Rennen ums Jugendwort des Jahres. Oh. Der Langscheid Verlag hat nämlich die Top 10 veröffentlicht und bis zum 9. September können wir jetzt alle wählen und für unseren Favoriten abstimmen. Den Link dazu findet ihr selbstverständlich in unseren Shownotes. Danach werden die drei meistgewählten Begriffe bekannt gegeben und dann gibt es noch eine Abstimmungsrunde. Ich liebe diese Zeit ein bisschen. Zur 100%. Auswahl stehen gerade Tod, Gunen, Sibau, Tough. Checkst du? Rede. Schere. Das Crazy. Und natürlich Digger. Und ich sag's, wie es ist. Ich finde die Liste dieses Jahr ziemlich on point.
Voll. Ich bin voll bei dir.
Und ich lieb's ja auch total, dass der Langscheid Verlag in meinem Kopf wirklich der klassischste deutsche Verlag, den es gibt, seit 2008 Jugendkultur und Slang offiziell mitfeiert, in der diese Liste veröffentlicht.
100%.
Juri, checkst du?
Ich check. Ey, mein persönliches Highlight ist immer, wenn Susanne Daubner die Jugendwörter des Jahres präsentiert. Ich habe es dieses Jahr noch nicht gesehen, aber ich freue mich richtig drauf.
Mir ist auch ehrlich gesagt komplett egal, welches Wort gewinnt. Solange Susanne Daubner diese Worte ausspricht, ist bei mir alles okay.
Sheesh.
Legende.
Und wie war deine Woche?
Boah, ich will ehrlich sein, ich bin ein bisschen sauer. Unsere Kollegin, die Maus, also die Maus von Sendung mit der Maus, Ikone meiner Kindheit, Bildungsqueen, Homie vom Elefanten und der Grund, warum ich mit Herz meine Rundfunkgebühren zahle, wurde einfach angezündet. Und die Kölner Polizei ermittelt jetzt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und laut WDR bemerkte die Empfangsmitarbeiterin das Feuer gegen 2 Uhr nachts und rief dann die Feuerwehr und Zeuginnen wollen Jugendliche in der Nähe gesehen haben. Und die Polizei wertet aktuell die Aufnahmen der Mauskamera aus.
Die Mauskamera.
Und ey, es ist tatsächlich auch nicht das erste Mal, dass die Maus Ziel von einem Angriff wurde. Die wurde einfach letztes Jahr schon Opfer von einer Entführung.
Die Maus musste schon so viel mitmachen.
Ja, ich schwöre. Aber was ich richtig stark fand und was mich ehrlich gesagt ein bisschen aus meiner Wutspirale rausgeholt hat, war, dass ganz viele Menschen der Maus symbolisch erste Hilfe geleistet haben und die verkohlten Stellen mit Pflastern überklebt haben. Auf jeden Fall, ich denke, sprechen wir uns beide. Wir wünschen der Maus gute Besserung, ganz, ganz viel Liebe und ich als gebürtiger NRWler hoffe, dass die Übeltäter von Manuelsen persönlich NRW-Verbot kriegen.
Rede. Anfang dieser Woche hat sich was ereignet, was, glaube ich, wirklich ganz Deutschland mitgenommen hat. Ein Regionalzug ist am Sonntagabend bei Riedlingen in Baden-Württemberg entgleist. In den Bildern vom Unfall, da sieht man, dass die Waggons des Zuges auseinandergebrochen und umgekippt sind. Und bei dem Unglück am Sonntagabend kamen 3 Menschen ums Leben. In einer gemeinsamen Pressemitteilung sprechen Staatsanwaltschaft, Landespolizei und Bundespolizei am Dienstag von 36 verletzten Personen. Darunter befinden sich auch 2 Kinder im Alter von 7 Jahren und 1 im Alter von 13 Jahren. Aktuell ist die Strecke gesperrt und viele Leute fragen sich jetzt natürlich, wie konnte sowas passieren? Es wird vermutet, dass starker Regen die Erde zum Rutschen gebracht hat und dass die Gleise an der Unfallstelle dadurch halt mit Schlamm bedeckt waren. Da sollen einfach bis zu 50 Liter pro Quadratmeter innerhalb von einer Stunde runtergekommen sein, sagte der deutsche Wetterdienstsprecher Marco Pukert. Und diese vielen Liter haben die Erde wohl am Ende zum Rutschen gebracht. Ich finde solche Zahlen ja irgendwie ziemlich schwer greifbar, aber stell dich das mal vor. Auf einen einzigen Quadratmeter Boden wird pro Stunde eine drittelvolle Badewanne gekippt.
Ich komme ja aus einem Dorf und gefühlt dreht sich da im Sommer jede Konversation immer ums Wetter, wegen Landwirtschaft und so weiter. Und jedes Jahr beschweren sich die Leute, wie schlimm es wieder ist. Und gerade weil schlechtes Wetter immer so ein Stück weit Gefühlssache ist, haben wir uns für euch nochmal konkret angeguckt, was es weltweit an extremen Wetterphänomenen gab, allein diesen Monat.
Da werden ja einmal die Sturzfluten in Texas Anfang Juli, wo etwa 130 Menschen dabei ums Leben gekommen sind. Und außerdem gab es kurz nach der Katastrophe auch noch 160 Vermisste.
Ja, und auch in Südkorea hat es heftig geregnet, so stark, dass es zu Überschwemmungen und Erdrutschen kam. Auch hier kamen Menschen ums Leben.
Und in Spanien war es ja auch krass, vor allem in Katalonien. Ganze Orte standen nach Regenfluten unter Wasser.
Oder Rumänien. Da gab es Sturzfluten, bei denen über 1000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten wurden und auch mindestens 3 Tote.
Ja, und heftiger Regen, Sturzfluten, Überschwemmungen, das ist ja nur eine Seite des Problems. Auf der anderen Seite haben wir dann Hitze, Dürre, Trockenheit. Und zum Beispiel in Griechenland ist es zum Beispiel an manchen Tagen so heiß, dass das gesetzliche Arbeitsverbot jetzt greift. Bei über 40 Grad darf man im Freien nicht mehr arbeiten.
In Italien gab es in den vergangenen Tagen nach Angaben der Behörde allein in der Region Apulien mindestens 5 Tote, die im Zusammenhang mit den hohen Temperaturen stehen könnten.
Und diese Woche gab es auch in der Türkei einen neuen Hitzerekord mit 50 Grad. Mehrere Waldbrände wüten dort.
Ähnlich dramatisch ist es im Irak. Auch hier wurde schon die 50-Grad-Marke gerissen und geregnet hat es seit Monaten nicht mehr. Die Trockenheit sorgt für leere Wasserspeicher und nur noch 8% seien gefüllt, heißt es laut der irakischen Behörde für Wasserressourcen.
Und again, Spanien, da wüten im Westen des Landes aktuell starke Waldbrände und mehr als 500 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Anfang Juli gab es nämlich nicht nur voll viel Regen, sondern auch andersrum einen Temperaturrekord mit 46 Grad an der portugiesischen Grenze.
Und weil Starkwetterereignisse in den letzten Jahren laut DWD immer weiter zunehmen, steigen auch die Bemühungen, Katastrophen vorzubeugen. Zumindest an den Orten, die jetzt schon von zum Beispiel Überschwemmungen oder steigendem Wasserpegel betroffen sind. Und damit immer unbewohnbarer werden. Und hier kommen wir tatsächlich zu einer Good News rund ums Klima. Aktivistinnen aus Vanuatu, das ist ein Staat im Südpazifik, der aus über 80 Inseln besteht. Jedenfalls diese Aktivistinnen der Studentenorganisation PISFCC haben sich jedenfalls dafür eingesetzt, Staaten völkerrechtlich zum Schutz des Klimas zu verpflichten. Mit Erfolg. Am 29. März 2023 hat die Republik Vanuatu eine Resolution in die UN-Generalversammlung eingebracht. Diese Resolution wurde ohne Gegenstimme angenommen und übergab damit offiziell die Frage an den Internationalen Gerichtshof. Und der IGH hat letzte Woche ein Gutachten veröffentlicht, in dem er eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt als Menschenrecht bezeichnet. Das sagt also das wichtigste Rechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen. Dem Gutachten zufolge sollen Staaten stärker in die Pflicht genommen werden, das Klima zu schützen, und auch Entschädigungen betroffener Staaten stehen im Raum. Ich dachte mir im ersten Moment, das hört sich erstmal korrekt an, aber Gutachten klingt halt auch nicht unbedingt nach Urteil und damit auch nicht so verbindlich. Deswegen haben wir John Peters gefragt, was Gutachten in diesem Zusammenhang überhaupt bedeutet. John Peters ist Rechtsanwalt für Klima- und Umweltschutzrecht in Hamburg und hat dazu Folgendes gesagt.
Ein Gutachten des IGH ist ein Rechtsdokument, das von der Generalversammlung der Vereinten Nationen beauftragt werden kann und das auch noch bevor ein Streitfall vorliegt. Es müssen sich also nicht zwei Staaten um deren gegenseitige Klimapflichten kabbeln, sondern es reicht schon, dass diese Rechtsfrage offen ist. Und insofern wird ein Gutachten eben schon für viele Staaten, die überlegen, zu klagen, eine bedeutende Richtungsweisung enthalten. Ein Urteil dagegen, das ergeht immer im Rahmen eines Streites, wie man es auch kennt. Dieses Urteil ist dann bindend zwischen den Parteien, also wenn Deutschland beispielsweise von Palau verklagt wird auf Klimahaftung, dann muss Deutschland das zwingend gegenüber Palau beachten, der Rest der Welt nicht. Aber, und hier sind Urteil und Gutachten gleich, die darin enthaltenen Rechtssätze sind die Aussage des IGH, wie es ist in künftigen Fällen auch in Urteilen wahrscheinlich entscheiden wird.
Dann haben wir ihn noch gefragt, ob NGOs und Betroffene dieses Gutachten jetzt nutzen, um Staaten und Konzerne häufiger vor Gericht zu ziehen. Dazu sagt er:
Generell gehe ich nicht davon aus, dass dort jetzt eine Klagewelle losgetreten wurde, sondern die beteiligten NGOs und Staaten und Privatpersonen müssen jetzt erstmal ganz genau prüfen, wie sie diesen Anforderungen des Gerichts gerecht werden, was sie vortragen müssen. Und im Generellen gibt es in der Geschichte wenige Beispiele aus dem Umwelt- und Klimaschutzrecht, dass eine Rechtsänderung zugunsten des Klimaschutzes eine Klagewelle ausgelöst hat.
Und warum dieses Gutachten wirklich eine Good News fürs Klima ist, hat er abschließend so zusammengefasst.
Für Staaten wird es einfacher, gegen andere Staaten zu klagen, aufgrund des Klimaschutzrechts, des Internationalen. Für NGOs und Betroffene ist es jetzt nicht unbedingt einfacher geworden, auf völkerrechtlicher Ebene zu klagen. Aber da das Urteil, wie gesagt, auf alle Rechtsebenen Ausstrahlungswirkung hat, wird es Klagen gegen große Emittenten, große Unternehmen, die viel Treibhausgase ausstoßen, einfacher machen. Und, das ist das Entscheidende, das 1,5-Grad-Ziel gilt damit global umfassend als den Maßstab, der anzulegen ist. Und das ist häufig ein Knackpunkt bei vielen klimabezogenen Prozessen, dass darüber gestritten wird, ob nun 1,5 Grad Celsius das maßgebliche Erderwärmungsziel ist oder 2,0 oder vielleicht 1,75. Das ist im Pariser Übereinkommen ja nicht ganz so genau festgelegt. Durch das Urteil des IGH ist aber jetzt klar, es kann nur 1,5 Grad sein, 2,0 sind so viel, was der Wissenschaft ohnehin schon immer bewusst war.
So spannend, was er da sagt. Beim Einsatz, da muss ich tatsächlich ziemlich schlucken bei diesem, was der Wissenschaft schon immer bewusst war, weil ja, das stand schon des Längerem fest. Aber umso wichtiger finde ich es natürlich auch, dass die 1,5 Grad jetzt als verbindlicher Maßstab gesetzt wurden, an den sich weltweit Staaten halten müssen, auch Deutschland.
Ja, ich musste gleich an Merz' Kommentar vor ein paar Wochen bei der Generaldebatte im Bundestag denken.
Selbst wenn wir alle zusammen morgen am Tag klimaneutral wären in Deutschland, würde keine einzige Naturkatastrophe auf dieser Welt weniger geschehen, würde kein einziger Waldbrand weniger geschehen, würde keine einzige Überschwemmung in Texas weniger geschehen. Wenn wir hier gemeinsam etwas erreichen wollen, dann müssen wir es gemeinsam und international tun.
Und ganz ehrlich, ich kann das in Teilen noch irgendwie nachvollziehen. Ich meine, dieses Gefühl von, was bringt's, wenn wir uns hier bemühen und in anderen Ländern verursacht die Bevölkerung viel mehr CO2-Emissionen. In China zum Beispiel 30% und in den USA gut 14%. So denken ja viele, aber trotzdem. Deutschland macht etwa 1% der Weltbevölkerung aus und verursacht aber fast doppelt so viel Emissionen, also fast 2% CO2. Das ist einfach ein überproportional großer Anteil gemessen an der Bevölkerung.
Und let's be real, Deutschland hat wirtschaftlich und politisch schon eine gewisse Bedeutung. Also schon sowas wie eine Art Vorbildfunktion. Und ich meine, wenn wir jetzt schon sagen, yo, sorry, das war's jetzt halt mit dem Klima, und aufgeben, wie soll es denn dann weitergehen oder wie soll es denn dann aussehen bei Ländern, die vielleicht auch weniger Ressourcen haben Safe. Als wir? Und bisschen eine historische Verantwortung tragen wir halt auch, weil von 1850 bis 2023 steht Deutschland für 4,6% der globalen CO2-Last. Das ist ein deutliches Übermaß.
Voll. Und genau deshalb ist dieses Gutachten vom IGH auch so entscheidend. Da geht es eben nicht mehr nur um moralische Appelle, sondern ganz klar um eine rechtliche Verpflichtung. Staaten müssen handeln, ob sie wollen oder nicht. Auch Deutschland. Und apropos Klima als Menschenrecht und Commitment zum 1,5-Grad-Ziel, jetzt sprechen wir über einen Deal, der erstmal in eine ganz andere Richtung geht. Ein Deal, der nicht nur wirtschaftlich, sondern auch vor allem klimapolitisch bei mir eine Menge Fragen aufgeworfen hat. Aber fangen wir mal von vorne an. Einige von euch erinnern sich vielleicht noch an Trumps Liberation Day Anfang April. An dem Tag haben die USA, kurz gesagt, die globale Handelswelt einfach mal auf den Kopf gestellt. Die Botschaft war klar, heftige Zölle für alle. Wo es einmal Zölle um durchschnittlich 2% gab, hat Trump jetzt Einfuhrzölle von bis zu 50% erhoben. Überleg mal, einfach 50%.
So krass.
In den letzten Monaten gab es jedenfalls auch bei uns in der EU viel hin und her. Viel Unsicherheiten, viele Zahlen, die im Umlauf waren. Und jetzt haben sich die EU und die USA auf einen Handelsdeal geeinigt. Unterm Strich heißt das, auf die meisten Waren, die zukünftig aus der EU in die USA eingeführt werden, werden ab jetzt 15% Einfuhrzölle draufgeschlagen. Wäre der Deal geplatzt, hätten uns ab August einfach mal doppelt so hohe Zölle gedroht. Jetzt ist der Handelskrieg erstmal vom Tisch und Unternehmen können wieder halbwegs verlässlich planen.
Persönlich habe nicht mehr erwartet als dieses Ergebnis. Aber noch einmal, dieses Ergebnis kann uns nicht zufriedenstellen, aber es war in der gegebenen Situation das Beste, was zu erreichen war.
und auch andere EU-Staaten zeigen sich jetzt erleichtert über das Abkommen. Der irische Premier zum Beispiel sagt, dass er dieses Abkommen einem Handelskrieg vorziehe und er meint, es ist manchmal eben weise, vorsichtig zu sein. Es gibt auch deutlich kritischere Stimmen. Der französische Premierminister François Bayrou spricht sogar von einer Unterwerfung der EU. Ich habe mich gefragt, ist das jetzt ein guter Deal? Also hat von der Leyen da irgendwas für uns rausgerissen oder haben wir uns einfach von Trump und den USA über den Tisch ziehen lassen? Und was bedeutet dieser Deal jetzt konkret für die deutsche Wirtschaft? Deswegen haben wir jemanden gefragt, der tief im Thema drin steckt, nämlich Alexander Wolfers. Alexander ist Redakteur beim Funk-Channel Was kostet die Welt und auch Wirtschaftsredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Hi Alexander, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Ja, es geht um den Zolldeal zwischen der USA und der EU und viele Expertinnen sprechen ja davon, dass das ein historischer Deal ist. Und kannst du uns vielleicht einmal zusammenfassen, worum es da jetzt konkret geht und warum dieser Deal eben so historisch ist?
Ja, historisch ist ja vor allem eigentlich in dem, was da nicht erreicht wurde, zumindest seitens der EU, denn die Zölle sind jetzt auf absehbare Zeit sehr hoch, sehr, sehr viel höher, als sie noch im letzten Jahr waren und bevor Trump an die Macht kam. Also 15% wird jetzt wahrscheinlich für die meisten Güter gelten, mit Ausnahme von Stahl. Das ist das, was die EU raushandeln konnte, damit es nicht 30% werden oder bisher 25% auf Autos. Das heißt, es ist im Vergleich dazu runtergehandelt, aber immer noch sehr, sehr hoch. Und im Gegenzug dafür hat die EU zugesichert, in Amerika Geld zu investieren, amerikanisches Flüssiggas zu kaufen, eine ganze Reihe von Zugeständnissen gemacht nach oben drauf.
Okay, und jetzt sind ja die Reaktionen aus der EU teilweise gemischt. Also viele sind weniger begeistert. Zum Beispiel hat der französische Premierminister François Bayrou sogar von Unterwerfung der EU gesprochen. Andere sagen, dass mit dem Deal auch Schlimmeres verhindert wurde. Wie würdest du das so unterm Strich beurteilen, wie die EU dabei weggekommen ist?
Ich glaube, beides stimmt zu einem gewissen Grade. Also es ist für die EU absolut kein guter Deal. Also sie haben eigentlich nichts wirklich gewonnen, außer dass sie Schlimmeres verhindert haben. Die Zölle in den USA steigen. Sie machen große Zugeständnisse. Sie haben eigentlich nicht wirklich was rausholen können. Das ist kein Deal, bei dem am Ende eine der beiden Seiten besser dasteht als vorher. Vielleicht noch am ehesten die Amerikaner durch diese ganzen Zugeständnisse. Aber das ist für die EU ein ziemliches Armutszeugnis, dass sie da nicht mehr rausholen konnten, obwohl sie ja eigentlich eine ziemlich große Wirtschaftsmacht auch sind.
Und warum würdest du sagen, hat die EU sich trotz all dem auf diesen Deal eingelassen?
Ich glaube, sie hatte wirklich zu einem gewissen Grade keine andere Wahl, weil sie auch geopolitisch, militärisch so abhängig ist von den Amerikanern. Also da spielt ja immer noch der Ukraine-Krieg eine Rolle, wo Europa sehr abhängig ist von amerikanischer Militärhilfe. Und gleichzeitig hat die EU auch einfach strukturell als politische Institution ein Problem, weil eben die Mitgliedsländer so unterschiedliche Positionen haben, so unterschiedliche Interessen. Die EU kann eben nicht wie China dahin gehen und einfach maximal eskalieren, sondern sie muss immer Rücksicht nehmen auf diese Mitgliedsländerinteressen und da gibt es sehr unterschiedliche Positionen. Also die Franzosen waren zuletzt eher auf Konfrontationskurs, andere, die Italiener zum Beispiel, waren da sehr vorsichtig. Auch in Deutschland hat die Autoindustrie zum Beispiel eher darauf gedrängt, es nicht eskalieren zu lassen, zum Beispiel mit Gegenzöllen.
Jetzt haben wir ja viel aus der EU-Perspektive gesprochen, vielleicht aus deutscher Perspektive, was mich noch interessieren würde. Also Bundeskanzler Merz hat ja davon gesprochen, dass die deutsche Wirtschaft einen erheblichen Schaden nehmen wird durch diese Zölle. Und also wie groß ist der Schaden wirklich und vor allen Dingen, welche Branchen betrifft es? Wo wackeln jetzt Jobs und bei welchen Produkten spüren vielleicht auch wir als Verbraucher was von den Zöllen?
Also ein erheblicher Schaden, das ist, glaube ich, übertrieben. Es gibt eine Auswertung vom Institut für Weltwirtschaft, die ausgerechnet haben, dass damit zu rechnen ist, dass dadurch die Produktion in Deutschland um 0,15% niedriger ausfallen wird, als sie sonst täte. Das ist nicht schön. Das trifft auch manche Branchen härter als andere, also insbesondere die, die in die USA exportieren. Das sind im Wesentlichen drei, die Autoindustrie, der Maschinenbau und die Pharmaindustrie. Aber grundsätzlich kann man sagen, das kann Deutschland durchaus verkraften, einfach deswegen, weil nur ungefähr 10% unserer Exporte in die USA gehen. Das ist schon unser wichtigster Exportpartner, aber eben 90% gehen woanders hin. Und vieles geht ja auch gar nicht unbedingt in den Export. Also das ist durchaus noch zu verkraften für die Gesamtwirtschaft.
Jetzt mal unabhängig von den Exportgütern. Der Deal beinhaltet ja auch viel fossile Ressourcen, also das US-Flüssiggas und Öl. Und der Deal beinhaltet ja quasi, dass wir mehr von diesen fossilen Energien importieren. Gerade mit Stichwort Green Deal und Klimaziele klingt das alles ein bisschen widersprüchlich. Wie würdest du das einschätzen?
Also ich glaube, es ist noch gar nicht so richtig klar, was da eigentlich tatsächlich passieren wird. Denn die EU selber kauft ja kein Flüssiggas, sondern wenn, dann tun das europäische Energieunternehmen, die dann dieses Gas verwenden wollen. Wie das dann konkret ausgestaltet ist, das wissen wir noch nicht. Es kann gut sein, dass in diesen Zugeständnissen einfach auch Gas drin ist, das wir sowieso gekauft hätten, denn wir beziehen ja jetzt schon sehr viel Flüssiggas aus Amerika. Meine Einschätzung wäre, zur Überbrückung brauchen wir dieses Flüssiggas auch. Ist die Frage, wie viel und zu welchem Preis. Aber wir waren ja zum Beispiel 2022 heilfroh, dass wir dieses Flüssiggas bekommen konnten, als das russische Gas ausgefallen ist für die europäische Energiesicherheit. Langfristig wird man da sicherlich dann andere Energiequellen nutzen wollen. Aber zur Überbrückung spielt dieses Gas schon eine wichtige Rolle.
Zum Ende hätte ich noch eine Frage, was das Ganze jetzt auf globaler Ebene, vor allen Dingen aus der Perspektive für Donald Trump, bedeutet. Also nimmt dieser Deal ihm jetzt so ein bisschen den Wind aus den Segeln, was die Zolloffensive angeht? Oder bleibt das eher so eine kurze Verschnaufpause, bevor der Handelskrieg dann an einer anderen Front weitergeht?
Also ich glaube, den Wind aus den Segeln hat es ihm definitiv nicht genommen. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass er Zölle gegenüber Indien angedroht hat. Also er hat diesen EU-Deal jetzt abgeschlossen. Im Zweifelsfall hat ihm das eher Wind in die Segel gegeben, weil er jetzt das Gefühl hat, okay, da hat er gewonnen, da hat er was rausgeholt. Die EU ist eingeknickt, hat sich ihm ergeben. Und so macht er jetzt überall anders weiter. Es ist im Gespräch, ob es Zölle gegen Brasilien geben soll von 50%, obwohl die Amerikaner da überhaupt kein Handelsbilanzdefizit haben, was eigentlich immer der Grund war, den sie vorgegeben haben. Also ein Ende dieses Handelskrieges sehe ich da absolut überhaupt nicht gekommen.
Dann bedanke ich mich für deine Expertise. Es hat mir persönlich auf jeden Fall sehr geholfen, das ganze Thema ein bisschen besser zu verstehen. Und vielen, vielen Dank.
Sehr gern, vielen Dank.
Alexander meinte ja irgendwas von wegen so nichts gewonnen, außer Schlimmeres verhindert. Und I see what he means there. Also wenn man sich nochmal anschaut, was bei Trump abging, jetzt Anfang des Jahres, Zolldrohungen hier, Zolldrohungen da und weltweit sind die Aktienkurse von Konzernen abgeschmiert. Mhm. Ich muss sagen, da wirken diese 15% Einfuhrzölle auf mich schon ziemlich safe und angenehm.
Ja, ich stehe da wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Also ich kann schon verstehen, dass sich das für viele so anfühlt, als hätten die USA uns einfach mies gerippt. Aber andererseits, wenn man das mit Ländern wie Brasilien vergleicht, da sind wir noch echt gut bei weggekommen. Trump hat da jetzt einfach mal 50% Strafzölle auf brasilianische Exporte angekündigt und macht dabei kein Geheimnis daraus, dass das wohl die Reaktion darauf war, dass der Ex-Präsident Brasiliens und Homie von Trump, Jair Bolsonaro, gerade wegen Putschversuches und Wahlbetrug vor Gericht steht. Brasiliens aktueller Präsident, Luiz Inácio Lula da Silva, spricht von Erpressung. Ich bin halb Brasilianer und...
Hört man.
Ja, und ich halte auch wie einige Extremismusforscher Bolsonaro für einen rechtsextremen Politiker, der über Jahre demokratische Institutionen angegriffen hat. Und jetzt steht er wegen mutmaßlichen Putschversuchs vor Gericht. Aus meiner Sicht vollkommen zu Recht. Trump hat seine neuen Strafzölle ausdrücklich damit begründet, die brasilianische Regierung und Justiz für die politische Verfolgung Bolsonaros zu bestrafen. Wenn Handelspolitik so gezielt eingesetzt wird, um laufendes Strafverfahren zu beeinflussen, wirkt das auf mich vollkommen willkürlich und hochgradig politisiert.
Verstehe ich komplett. Aber ganz kurz, um nochmal zum Anfang zu kommen, was das alles auch klimapolitisch für ein Zeichen setzt, finde ich schon auch ziemlich absurd. Also da wird gerade ein Deal durchgewunken, bei dem die EU nicht nur 600 Milliarden Dollar in die USA steckt, sondern auch fast dreimal so viel fossiles Gas und Öl importieren soll wie bisher. Es fühlt sich an wie ein kleiner Schritt Richtung USA und ein großer Schritt weg von den Klimazielen.
Voll.
Die Woche nach Redaktionsschluss. Donald Trump verschiebt den Start neuer Zölle. Die US-Zölle für Importe aus dem Ausland treten laut der US-Regierung erst am 7. August in Kraft. Nicht bereits an diesem Freitag, wie angekündigt. Das Dekret zu den neuen Zollbestimmungen hat Trump aber unterzeichnet. Man wolle mehr Zeit dafür geben, die neuen Regeln umzusetzen, teilte die Regierung mit. Der Europäische Gerichtshof hat am Freitag entschieden, unter welchen Voraussetzungen Herkunftsländer von Geflüchteten als sicher gelten können. Künftig dürfen die EU-Mitgliedstaaten entsprechende Listen nur dann aufstellen, wenn sie ihre Quellen offenlegen und die Sicherheit der gesamten Bevölkerung im jeweiligen Land gewährleistet ist. Dieses Urteil bringt das italienische Vorgehen in Schwierigkeiten. Die Einstufung sicherer Herkunftsstaaten ist eine zentrale Voraussetzung für das sogenannte Albanien-Modell, bei dem Italien Asylsuchende nach Albanien bringt und ihr Verfahren dort abwickelt. Die Bundeswehr hat am Freitagvormittag mit dem Abwurf von Hilfsgütern über dem Gazastreifen begonnen. Laut dem Bundesministerium für Verteidigung warf die Bundeswehr bei den ersten beiden Flügen der Luftwaffe 34 Paletten mit insgesamt 14 Tonnen Nahrungsmitteln und medizinischen Hilfsgütern ab.
Wir haben ja letzte Woche schon über die Hungersnot in Gaza gesprochen und wollen in dieser Folge aber nochmal auf das Thema eingehen, denn allein in den letzten 2 Wochen sind laut dem IPCC-Bericht vom 29. Juli mindestens 16 Kinder unter 5 Jahren in Gaza verhungert. IPCC steht für Integrated Food Security Phase Classification. Im Grunde wird damit eingeschätzt, wie schlimm die Lage bei Hunger und Mangelernährung in Krisenregionen wie halt in Gaza ist. Und dahinter steckt eine Methode, die von verschiedenen internationalen Organisation genutzt wird, um das halt messbar zu machen. Und sie kommen jetzt zur Bewertung, in Gaza sei das Worst-Case-Szenario eingetreten. Darauf gab es dann diese Woche ziemlich viele Reaktionen, weltweit, aber auch hier in Deutschland. Über 200 Kulturschaffende haben am Donnerstagmorgen einen Brief an die Bundesregierung veröffentlicht, darunter Klaas Häufer-Umlauf, Joko Winterscheidt, Shirin David, Chiagu, Teddy Tecklebrand, Jela Hase-Zartmann, Jürgen Vogel, The list goes on. Unter dem Titel Lassen Sie Gaza nicht sterben, Herr Merz, fordern Sie den Bundeskanzler dazu auf, konkrete Schritte gegen das Leid in Gaza zu unternehmen. Konkret fordern Sie einen Stopp aller deutscher Waffenexporte an Israel, ein Aussetzen des Assoziierungsabkommens zwischen EU und Israel und einen sofortigen Waffenstillstand und ungehinderten Zugang zu humanitärer Hilfe. Die Autorin und Schauspielerin Bianca Navrat ist unter den 200 Kulturschaffenden und hat uns in der Sprache erzählt, warum sie den Brief unterschrieben hat.
Ich glaube, dass jede Debatte ihre Zeit hat und diese ja einfach längst überfällig ist. Es ist komplett nachvollziehbar, dass Deutschland mit Blick auf den Holocaust und seiner Verantwortung gegenüber dem jüdischen Leben lange Zeit zögerlich war, Israels Politik zu kritisieren. Aber was in Gaza geschieht, das ist ein humanitäres Verbrechen. Das ist ein Bruch mit dem Völkerrecht. Wir verfolgen das alle live auf Insta, auf TikTok. Wir haben Freundinnen, deren Familien direkt oder indirekt betroffen sind. Und deutsche Airdrops, so symbolträchtig sie erscheinen mögen, die lösen das Problem nicht, die verschleiern es. Hunger wird als Waffe eingesetzt. Das ist, was gerade im Gazastreifen passiert. Was tut Deutschland? Deutschland mahnt, beobachtet. Aber Menschen sterben. Und gerade weil wir aus unserer Geschichte gelernt haben sollten, darf Deutschland nicht zum Komplizen durch Untätigkeit werden. Haltung zu zeigen heißt nicht, Israel die Existenz abzusprechen. Es heißt, universelle Werte zu verteidigen, die unser nie wieder glaubwürdig machen sollen. Als Kulturschaffende trage ich insofern eine Verantwortung, weil Kultur bedeutet, Empathie zu schaffen. Und deswegen habe ich diesen Brief unterschrieben.
Aber schon vor Erscheinen dieses Briefs, da hatten verschiedene Staaten halt auch schon konkrete Forderungen gemacht oder Ankündigungen gemacht, um Druck im Gaza-Konflikt auszuüben. Frankreich zum Beispiel, die haben letzten Freitag angekündigt, Palästina als Staat anerkennen zu wollen. Damit wäre Frankreich der erste G7-Staat und ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats, das Palästina anerkennt. Das ist schon eine Entscheidung mit potenziell großer außenpolitischer Signalwirkung. Auch Großbritannien und Kanada prüfen laut Medienberichten jetzt nämlich die Anerkennung Palästinas. Aber zurück nach Deutschland. Auch Merz fordert die israelische Regierung nämlich auf, die militärischen Angriffe zu stoppen. Aber Palästina als Staat anzuerkennen, ist für ihn noch keine Option. Anfang der Woche hat er dann angekündigt, sich zusammen mit Jordanien, Frankreich und Großbritannien an einer Luftbrücke zu beteiligen.
Klingt erstmal gut, oder?
Ja, klingt erstmal gut, aber so eine Art Hilfslieferung ist tatsächlich ziemlich umstritten. Das UN-Welternährungsprogramm sagt, um alle 2,1 Millionen Menschen dazu versorgen, bräuchte es jeden Monat über 62 Tonnen Essen. Und das ist nicht mal eben aus dem Luftraum machbar. Mhm. Der wäre einfach voll und komplett überlastet. Und Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen, das Deutsche Rote Kreuz oder Plan International merken auch an, die Luftbrücke sei erstens ineffizient, weil Lastwagen könnten sehr viel mehr und auch sehr viel günstiger transportieren und tatsächlich auch gefährlich, weil das Ding ist ja, dass Menschen von solchen Abwürfen auch tödlich erschlagen werden können. Und außerdem muss man dazu halt auch laufen können und das können eben viele Kranke und Verletzte vor Ort nicht mehr. Merz und der Bundesregierung wird deshalb vorgeworfen, nicht wirklich was gegen Hunger zu tun, sondern eher ihr Image zu polieren. Vor allem auch, weil meanwhile Deutschland ja immer noch Rüstung an Israel schickt und gemeinsam mit mehreren EU-Staaten Sanktionen gegen Netanjahus Regierung bremst. Merz sagt dazu:
Diese Arbeit mag humanitär nur einen kleinen Beitrag leisten, aber sie ist ein wichtiges Signal. Wir sind da, wir sind in der Region, wir helfen.
Ja, er vertraut also auf die Kraft der Symbolpolitik. Aktuell jedenfalls, also am Donnerstag, während wir hier gerade sprechen, ist unser Außenminister Johann Wadepool nach Israel gereist, um Netanjahu nochmal in die Pflicht zu nehmen, Hilfslieferungen durchzulassen, auch über den Landweg.
Mal sehen, ob dieser Besuch jetzt wirklich Wirkung hat oder der offene Brief. Und was ist diese Woche sonst noch passiert? Hier gibt es eine kleine Auswahl. Die ehemalige deutsche Biathletin Laura Dahlmeier ist bei einem Bergunfall tödlich verunglückt. Die 31-Jährige war am Montag am Leila Peak auf rund 5700 Metern Höhe von einem Steinschlag getroffen worden.
Das ukrainische Parlament hat nahezu einstimmig am Donnerstag ein Antikorruptionsgesetz verabschiedet. Damit soll nach zahlreichen Protesten die vorher abgeschaffte Unabhängigkeit der Antikorruptionsbehörde wiederhergestellt werden.
Apropos Korruption, Litauens Regierungschef kündigt seinen Rücktritt an, nachdem er massiven Vorwürfen der Vetternwirtschaft ausgesetzt war.
Und das war's auch schon fast mit der Folge, aber wir haben noch zwei News für euch.
Ja, fast. Deutschland sieht gerade nämlich eine große Zahl an Einser-Abis. Eigentlich top, oder?
Safe.
Würdest du denken, aber zack, kommt der Aufschrei. Der Lehrerverband und die Union sprechen nämlich von einer Noteninflation und haben Angst, dass das Abi entwertet wird.
Ey, ich war so meilenweit davon entfernt, ein Einser-Abi zu haben.
Eben. Aber guck mal, wo du gelandet bist.
Ey.
Aber trotzdem, erstmal herzlichen Glückwunsch an alle, die das so krass durchgezogen haben.
Auf
und
ey, jeden Fall.
Tatsächlich auch an alle anderen. Vielleicht zeigt das Ganze ja auch einfach, dass sich Schule verändert hat und dass mehr begleitet und gefördert wird statt aussortiert. Und dass SchülerInnen obviously trotz Krisen, Leistungsdruck und Dauerstress Todes abliefern.
Auf jeden Fall. Ich habe noch eine kleine Good News am Ende. Paula, du und Sissy habt ja letzte Woche schon über die Frauen-EM gesprochen und dass die viel weniger Aufmerksamkeit bekommt als Männerfußball. Umso schöner, dass die EM dieses Jahr einfach sämtliche ZuschauerInnen-Rekorde gebrochen hat. Bereits vor dem Finale, das am Sonntag zwischen England und Spanien stattfand, welches England, by the way, im Elfmeterschießen gewonnen hat, lag die Gesamtzahl der BesucherInnen bei über 623.000 ZuschauerInnen. Eine Marke, die noch nie zuvor bei einer Frauen-EM geknackt wurde.
Ich finde das so ein starkes Signal für den Frauenfußball. Und ich habe es auch richtig gefeiert, das alles dieses Jahr mitzuverfolgen. Auch wenn Deutschland ja leider schon im Halbfinale raus war.
Ja, aber die haben gut gekämpft bis
voll.
Zum Ende. Ich habe das Turnier auch sehr gefühlt. Und wer jetzt noch nicht genug vom Fußball hat, morgen, also Freitagabend, wenn ihr das jetzt hört, startet dann auch die zweite Bundesliga der Männer mit dem Auftaktspiel Schalke gegen Hertha. Und bei den Frauen dauert es noch ein bisschen, da geht es erst dann im September wieder los.
Und das Wacken-Festival hat ja jetzt angefangen und geht das ganze Wochenende. Erstmal Grüße gehen raus an alle Leute da vor Ort. Und ich habe gesehen, dass es da ziemlich matschig sein soll. Also passt gut auf euch auf, bleibt nicht stecken.
Safe.
Das war's schon von uns heute, glaube ich. Und so entlassen wir euch ins Wochenende. Macht's gut, ihr Lieben.
Macht's gut, bis nächste Woche.
Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.